So schön, dass die Kinder jetzt was von Gott hören und wir dürfen auch was aus Gottes Wort hören. Und wir lesen aus 1. Korinther 12 ab Vers 7. Also wer seine Bibel aufgeschlagen hat, ist immer im Vorteil. 1. Korinther 12 ab Vers 7. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Und ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Der Heilige Geist weht in mehrfacher Hinsicht, wie und wo er will. Dass er entscheidet, welche Gabe wer hat, das haben wir schon in der ersten Predigt über diese Geistesgaben gesehen. Gleichzeitig entscheidet er aber auch, wann und wie intensiv wir dieses Wirken durch die Gaben erleben. Und ich habe neulich bei Samuel im Alten Testament gelesen, da heißt es, der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. Das heißt, nicht nur die Gaben, sondern auch die Intensität, wie wir sie erleben, liegen nicht an uns, sondern liegen in Gottes Hand. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Das nimmt uns den Druck raus. Wir müssen uns nicht vergleichen. Und was ich bei Samuel stark finde, er ist bereit, wenn Gott bereit ist. Okay, und heute geht es um Gaben, die mit Gottes Reden zu tun haben. Letztes Mal ging es ja um Barmherzigkeit und um Dienen. Das sind Gaben, da braucht es keine Worte für. Aber heute reden wir übers Reden, über Redegaben. Und bevor wir darüber reden, lass uns mit Gott reden und bitten, dass er redet. Herr, danke, dass du hier bist, dass du uns durch dein Wort Dinge aufschließt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, jetzt in unseren Herzen das zu hören, was du jetzt zu uns sagen willst. Amen. Okay, bevor wir zu unseren heutigen zwei Gaben kommen, lasst uns nochmal den Vers 7 anschauen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Wenn es um meine Gabe geht, dann geht es nicht zuerst um mich. Die Gaben drehen sich nicht um den, der sie hat, sondern sie sind zum Nutzen aller für die ganze Gemeinde. Und ich denke, sich daran zu erinnern, ist jetzt ganz zum Anfang gar nicht schlecht. Denn wenn jeder an seine eigene Gabe denkt, dann kann man so leicht über so dieses Drehen, welche Gabe habe ich? Und wie wirkt das, wenn ich mit dieser Gabe da vorne stehe? Was für einen Eindruck macht das auf andere? Und ihr versteht, was ich meine. Es geht doch um die ganze Gemeinde. Wie kann die Gemeinde am besten gedeihen? Wie kann ich mit meiner Gabe anderen dienen? Okay, mit dem Herzen wollen wir auf die Gaben schauen. Vers 8. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. In der Einheitsübersetzung heißt es, dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Okay, was ist jetzt mit der Gabe der Weisheit gemeint oder das Wort der Weisheit? Wir wollen es ja praktisch und praktisch soll es werden. Starten wir vielleicht mit einer Definition. Das Wort der Weisheit ist eine Aussage von Gott, die von einem Menschen geäußert wird. Das Wort der Weisheit ist eine Aussage von Gott, die von einem Menschen geäußert wird. Es offenbart einen Teil von Gottes Weisheit. Es sieht, was Gott in einer Situation sieht und es sagt, was Gott in diese Situation hineinspricht. Das heißt, Gottes Weisheit in einer konkreten Situation auf den Punkt zu bringen. Sehr praktisch. Und es ist nicht dasselbe wie mit Jesus leben, jeden Tag seine Bibel lesen und dann Stück für Stück in der Weisheit zunehmen. Das ist Gottes Auftrag für alle Christen. Aber die Weisheit, diese Gabe, die haben nicht alle Christen. Versteht ihr den Unterschied? Eine spezielle Einsicht in eine Situation, wo du ja Gottes Sicht auf eine Situation hast. So ist diese Gabe eben eine übernatürliche Gabe, die Gottes Geist einem Christen schenkt und ihm einmal und dann wahrscheinlich auch immer wieder Weisheit schenkt, um Gottes Sache voranzubringen. Was ist jetzt der Zweck dieser Weisheitsgabe? Sie gibt Wegweisung für Einzelne oder für Gruppen, die vielleicht in einer verwirrten Lage sind oder vor einer Entscheidung stehen, wo man ohne Gottes Wegweisung ratlos dastünde. Vielleicht steht jemand auf und sagt, Leute, lasst uns beten und fragen, was eigentlich Gottes Sicht dazu ist. Und dann kommt es einem irgendwie aufs Herz und sagt, Mann, ich habe hier einen Gedanken, ich weiß nicht, ob der von Gott ist, aber könnte das sein, dass das und das jetzt dran ist? Und ja, ich finde das stark. Ich kenne das auch im Gemeinderat oder in der Gemeindeleitung, dass irgendwie einer so was raushaut und auf einmal merken alle, jetzt brauchen wir nicht mehr weiter kreisen. Das ist die Antwort. Das Problem vorher war ziemlich komplex, kompliziert, schwierig, weitreichende Entscheidung vielleicht. Aber wir merken jetzt, durch die Aussage ist es irgendwie klar. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer von uns diese Gabe der Weisheit hat. So Sachen, die haben schon verschiedene Leute gesagt, vielleicht wissen es andere genauer, aber das kam schon von verschiedenen Leuten. Und ich finde das so genial, wie Gott das gebraucht. Und es kann gut sein, dass jemand sagt hier, ich möchte einen Impuls mit euch teilen und ich bin nicht sicher, ob das von Gott kommt. Und ich meine, das ist ein guter Ansatz, der uns und andere schützt. Wir wollen es ja nicht in den Mittelpunkt stellen. Leute, hört mir mal zu. Also jetzt sage ich euch, was Gott euch sagt. Schnallt euch an. Und da ist die Gefahr, dass ich mich in den Mittelpunkt stelle. Es ist nicht unbedingt geistlicher, wenn man sich so aufplustert. Eher steigt die Gefahr eben, dass ich mich ins Rampenlicht stelle und damit letztlich auch nur meine Gedanken mitteile und Gottes Gedanken auf der Strecke bleiben. Aber wenn es echt von Gott kommt, Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit, die von Gott kommt, sie ist zuerst einmal rein, dann ist sie friedlich, gütig und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist auch voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte hervor und sie ist unparteiisch und aufrichtig. Interessante Verbindung zum letzten Mal, Barmherzigkeit kommt hier wieder vorne, fand ich überraschend. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist voller Barmherzigkeit. Das heißt, bin ich weise, dann lasse ich den anderen nicht dumm aussehen. Versuche ich nicht, mich hochzustellen und den anderen runter. Das sehen wir auch an dem, was direkt davor steht. Sie lässt sich etwas sagen. Weisheit hat auch viel mit Demut zu tun. Deshalb scheint es mir sehr passend, wenn man so ein Wort oder ein mögliches Wort der Weisheit bescheiden einleitet. So nach dem Motto, bitte prüf mal, ob das jetzt vielleicht von Gott sein könnte. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist unparteiisch und aufrichtig. Wörtlich unparteiisch und ungeheuchelt. Das heißt, sie sollte keinen Beigeschmack haben oder wie man hier so schön sagt, kein Geschmäckle. Gibt es hier irgendwelche Teefreunde, die richtig gerne einen ordentlichen Tee mal trinken? Ja, schön, genau. Ich habe da mal einen Tee aufgebrüht. Ich habe echten, selbst angebauten Bio-Tee hier reingefüllt. Und was meinst du? Attraktives Angebot? Mal probieren? Ich kann für nichts garantieren. Bitteschön. Ich kann sagen, auch ohne, dass man irgendwie jetzt ein Feinschmecker ist, das kann nicht schmecken, denn das ist eine Kaffeekanne. Das Einzige, was hieraus schmeckt, ist heißes Wasser mit verkohlten Kaffeebohnen. Sorry, liebe Kaffeefreunde, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Der Tee hat ein Geschmäckle. Ich habe es nicht probiert, kannst du es bestätigen? Ist noch zu heiß. Okay, gut. Also nach dem Gottesdienst Interviews erlaubt. Diese Kanne, die ist verunreinigt. Und wenn jemand ein Wort der Weisheit von Gott geschenkt bekommt, dann ist es ohne Heuchelei. Die Person, durch die es fließt, die wird es nicht mit menschlichem Beigeschmack verschmutzen, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist rein, friedlich, gütig und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Es ist voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte hervor. Das ist die Weisheit, die von oben kommt, die von Gott kommt. Und dafür finden wir einige starke biblische Beispiele, zum Beispiel Apostelgeschichte 6. Da geht es um Witwen, die bei der täglichen Versorgung durch die Gemeinde zu kurz kommen. Viele Frauen, die jeden Tag vernachlässigt werden, das ist mal ein echtes Problem. Und das zu lösen ist wichtig. Wichtig für die Frauen und wichtig für die ganze Gemeinde. Da heißt es, in dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Sie kamen von den griechisch sprechenden Mitgliedern, die aus anderen Ländern zugezogen waren. Sie warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin berieten die 12, also die Apostel, beriefen eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung von Gottes Wort vernachlässigen und uns stattdessen um die Essensausgabe an den Tischen kümmern. Brüder und Schwestern, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Und das Coole ist, dabei bleibt es nicht stehen. Die sagen nicht, ja, wir haben keine Zeit für den Tischdienst, also soll mal irgendwer anders machen. Sondern wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von der Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen, wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Das ist ein Wort der Weisheit, was wichtig ist in dieser Situation, wo die Witwen vernachlässigt werden. Und auch das, was die Apostel schwerpunktmäßig machen sollen, Gottes Wort lehren und beten, soll ungehindert weitergehen. Natürlich soll ein geistlicher Leiter sich nicht zu schade sein, auch mal ganz praktisch Leuten zu helfen. Aber es kann auch nicht aufgehen, dass diejenigen, die die Verantwortung für die Lehre und Leitung haben, die Gemeinde geistlich verhungern lassen, weil sie die ganze Zeit in der Küche eingesperrt sind. Das wäre nicht Weisheit. Also, wir sehen, ein Weisheitswort bringt Lösungen. Und dass es weise ist, das meint nicht nur der, der es sagt. Vers 5. Der Vorschlag fand die Zustimmung der ganzen Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Hinzu kamen Philippus und so weiter. Zwei Leute, die mehr konnten als nur Suppe zu kochen. Aber hier fängt ihr Dienst an, in ein ganz neues Level zu steigen. Sie und die anderen 5 bekommen diese wichtige Aufgabe, die für den gesunden Fortbestand der ganzen Gemeinde entscheidend war. So schön, wenn ein Wort der Weisheit genau in die Situation passt. Und wenn es nicht nur Theorie ist und Theorie bleibt. Das ist himmlisch, eben weil es vom Himmel kommt. Ein anderes Problem der frühen Gemeinde war die Frage, ob auch die heidenchristlichen Leute sich an die jüdischen Regeln halten müssen. Apostelgeschichte 15. Und das war ein großes Problem. Die jüdischen Jesusjünger wollten, dass die von den Heiden zum Glauben gekommenen eben auch sich an die jüdischen Gesetze halten. Also gibt es wieder mal eine Gemeindeversammlung. Vers 13. Als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Brüder, hört mir zu. Und dann argumentiert er Verschiedenes, erklärt und Vers 19 schließt er mit den Worten. Deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten die Menschen aus anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht unnötig belasten. Wir sollten sie lediglich in einem Brief auffordern, einige Dinge zu unterlassen, die sie unrein machen. Sie sollen sich nicht an der Verehrung von Götzen beteiligen und keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Und sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind oder auf andere Weise Blut zu sich nehmen. Und Jakobus spricht hier ein Wort von Gott. Das ist von Gott, das sehen wir in Vers 28. Der Heilige Geist und durch ihn auch wir haben nämlich beschlossen. Wir sehen, es ist ein übernatürliches Wort von Gott, das bringt Frieden und bietet eine praktikable Lösung. So ein Weisheitswort bringt Frieden und bietet eine praktikable Lösung. Und wenn wir heute über die Gaben der Weisheit und der Erkenntnis nachdenken, dann machen wir das in einer Welt, in einer christlichen Welt, in der diese Dinge gerne auch mal missbraucht werden. In manchen christlichen Kreisen gibt es Leute, die ständig ein Wort vom Herrn für dich haben. Immer wenn du sie triffst, dann haben sie ein Wort vom Herrn. Du hattest gerade einen tollen Hauskreis, einen schönen Gottesdienst, du willst gerade nach Hause gehen und dann zieht dich jemand zur Seite, ich habe da noch ein Wort für dich. Und du hörst dir das an und oft spürst du, kommt mir nicht vor, als wäre das von Gott. Vielleicht ist das die Fantasie, was du gern hättest, was Gott zu mir sagt. Diese Person möchte gerne als der direkte Draht zu Gott wahrgenommen werden. 4 Dinge, wenn dir jemand sagt, ich habe ein Wort für dich. Erstens, bete. Herr, ist das von dir? Zweitens, höre zu. Was sagt die Person? Oder was sagt vielleicht Gott, während die Person dir was sagt? Und drittens, nochmal beten. Herr, ist das wirklich von dir? Und dann viertens, schau in deine Bibel, ob das passen kann. Okay, dass Leute ständig mit einem Wort vom Herrn kommen, das ist das eine Extrem. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht unser großes Problem. Man kann aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt nämlich auf der anderen Seite Christen, die leben ganz eng, ganz lebendig verbunden mit Jesus im Heiligen Geist. Aber das Wort der Weisheit, was sie vielleicht im Herzen haben, sprechen sie nicht aus. Sie behalten es für sich. Und wenn du das bist, dann lass dich ermutigen, lass es raus. Gib Gott die Chance, durch dich zu reden. Er hat dir Weisheit gegeben, das ist super. Und diese Gabe, die ist nicht nur für dich. Er möchte, dass es in die Gemeinde einfließt. Und wie gesagt, du musst dich nicht hinstellen und rausposaunen, Leute, hört das Wort des Herrn für euch. Du kannst es ganz bescheiden einfließen lassen, aber bitte lass es fließen. Das ist die Herausforderung als Prediger. Den einen sollst du zum Reden ermutigen und den anderen eher zum Schweigen. Und spannend ist es dann zu merken, Gott, was willst du? Auf was soll ich jetzt hören? Der eine, der so vorsichtig ist und keinen Mucks sagt, obwohl er sollte, und der andere, der alles Mögliche und Unmögliche rausposaunt, obwohl er lieber mehr zuhören sollte. Und irgendwo in der Mitte ist Jesus, irgendwo in der Mitte ist der Heilige Geist, in der Mitte ist das Wort der Weisheit. Und es ist gut, sich danach auszustrecken, es zu suchen, es zu erbitten und es zu erwarten. In Sprüche 11 heißt es, Vers 14, ohne Führung ist ein Volk verloren, aber wo viele Ratgeber sich einig werden, da ist Sicherheit. Wenn wir also als Einzelne oder als Gemeinde vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann ist es gut, mit vielen Leuten darüber zu reden, die Jesus wirklich im Herzen haben, die Jesus wichtig nehmen, eng mit ihm verbunden sind. Und ich frage nicht so lange Leute, bis ich endlich jemanden habe, der das sagt, was ich hören wollte. Es macht auch Sinn, diese Ratgeber miteinander ins Gespräch zu bringen. So wie bei der Gemeindeversammlung, was wir eben gelesen hatten. Und wenn es ein göttliches Weisheitswort ist, dann sind sich die Ratgeber einig, dass das von Gott ist. Dass es seinem Wort und Willen entspricht. Und ja, deshalb, wie gesagt, die zusammenbringen. Klammer auf, habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Gemeinderat eine gute Erfindung finde? Klammer zu. So wie die Apostel es gemacht haben, so ist es gut, miteinander zu beraten, ob ein Gedanke von Gott kommt oder eben nicht. Und in diesem Beten und Beraten wird irgendwann klar, das ist Gottes Wille. Und es ist schön, das immer wieder zu erleben. Das ist herrlich. Dabei zu sein, wenn irgend so ein fehlendes Puzzleteil vom Himmel fällt. Die Weisheit von oben. Das Wort der Weisheit ist eine wunderbare Gabe, die Gott uns als Gemeinde schenkt. Und ich glaube, da ist noch mehr Potenzial. Wir können da noch mehr erleben. Gott hat noch viel mehr davon, als wir bisher entdeckt oder ergriffen haben. Die Gabe der Weisheit, bitte behaltet das in eurem Herzen, wenn wir jetzt auch über die Gabe der Erkenntnis sprechen. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Das ist auch eine super geniale Geistesgabe. Wieder ein Versuch einer Definition. Durch die Gabe der Erkenntnis zeigt dir der Heilige Geist etwas, was du sonst nicht wissen könntest. Durch die Gabe der Erkenntnis zeigt dir der Heilige Geist etwas, was du sonst nicht wissen könntest. Wort Erkenntnis heißt also, etwas zu wissen, was eine Situation betrifft oder ein geistliches Prinzip, das ich sonst natürlicherweise nicht verstehen würde. Du bekommst etwas, was du menschlich nicht hast. Man könnte auch sagen, du siehst in einer Situation, was Gott sieht, und das kommt eben durch den Heiligen Geist. Das ist richtig genial und wertvoll für die Gemeinde. Und Gott gibt uns übernatürliche Erkenntnis. Das ist sein Angebot, sein Geschenk an uns, seine Gabe. Und das kann die Gemeinde ermutigen, kann uns vor Gefahren bewahren, kann uns helfen, Hürden zu überwinden. Gleichzeitig sollte uns bewusst sein, dass dieses Wort der Erkenntnis eins von den am meisten missbrauchten Dingen aus diesem Bereich ist. Wo könnt ihr euch vorstellen, wo wird das am ehesten missbraucht? Heilungsgottesdienste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Prediger, die haben sich so auf ein Thema spezialisiert und die mieten große Hallen und machen da so Riesen-Events. Und da pilgern dann Hunderte oder Tausende Leute hin. Und dann kommt es so ungefähr, ja, hier ist irgendjemand, der hat eine rote Jacke an. Ich sehe es, ich spüre es. Hier ist irgendjemand, der hat Rückenschmerzen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass bei 1000 Leuten irgendeiner eine rote Jacke anhat, ist gegeben und dass jemand mit Rückenschmerzen da ist, dafür kannst du deine Hand ins Feuer legen. Ich sage nicht, dass es alles Missbrauch ist. Aber ich sage das, weil der Missbrauch nicht selten ist. Irgendwer ist hier, dem tut der große Zeh weh. Ach stimmt, jetzt wo du es sagst, auch die ganze Woche damit gearbeitet. Oft sind das so allgemeine Sachen, die für viele zutreffen. Und der Herr will heute in dir wirken. Oh krass, ich bin gemeint. Und ein Kollege kam als junger Christ in so einen Heilungsgottesdienst, der hatte vorher 4 Nasenbrüche. Die Nase 4-mal gebrochen, wie man das hinkriegt, müsst ihr ihn selber fragen. Jedenfalls kam dann dieses Wort der Erkenntnis. Hier ist jemand, der kann nicht richtig atmen. Oh, er meint mich, ich bin gemeint. Und dann macht der Prediger weiter. Nimm einen tiefen Atemzug, es ist Frühling, hol Luft. Und der junge Kollege, mit aller Kraft zieht er die Luft hier durch seinen Rüssel rein. Und tatsächlich, es kommt Luft rein. Mit der 10-fachen Anstrengung, die er normal reinbringt. Und dann sagt der Prediger, und wenn du geheilt bist, steh auf. Der Kollege springt auf, ich bin's. Und das ist toll für den Heilungsprediger. Fühlt sich toll an für alle, die im Gottesdienst sind. Was nicht so toll war, am nächsten Tag und die Tage darauf ging es der Nase immer schrecklich. Er war nicht geheilt worden, musste dann noch operiert werden, dass er wieder atmen konnte. Das wilde Atmen hat da nicht geholfen. Aber in dieser Atmosphäre des Heilungsgottesdienstes hat er gedacht, er wäre geheilt, deswegen war er aufgesprungen. Und ich könnte euch da noch mehr Geschichten auch aus meinem näheren Umfeld erzählen. Vor Jahren gab es den berühmten Heilungsprediger Peter Popov. Der gebürtige Berliner hat sich Riesenhallen gemietet, weltweit, besonders auch in Amerika. Und dann ist er besonders dadurch aufgefallen, dass er irgendwelche konkreten Dinge über die Gottesdienstbesucher gesagt hat. Ah, hier ist jemand, der heißt Bill. Ja, Bill, du wohnst in der Sowieso-Straße in der Elm Street 2028 und du hast ein Problem mit deiner Lunge. Bill, Gott will dich heilen. Oh krass, er kennt meinen Namen und er weiß, wo ich wohne. Und irgendwann kamen Leute auf die Idee, ob es möglicherweise nicht alles von Gott sein könnte, was da läuft, und sind dann mit verschiedenem technischen Equipment in den Gottesdienst gegangen. Und tatsächlich, auf einer Radiofrequenz haben sie die Stimme seiner Frau gehört. Die hat von den Gebetszettelchen, die zum Anfang verteilt wurden, vorgelesen, Namen, Adresse, Probleme oder was auch immer Sache war. Und er hatte einen unsichtbaren Knopf im Ohr und hat so das Wort der Erkenntnis gespielt. 1987 wurden die Aufnahmen von dieser Aktion in einer großen Fernsehshow gezeigt. Der Typ wurde entlarvt. Keiner ist natürlich mehr hingegangen, hat keiner mehr gespendet. Der arme Mann ist pleite gegangen. Und ja, jetzt sollte man denken, wäre die Story hier vorbei. Aber was krass ist, nach einiger Zeit, als ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, hat er wieder von vorne angefangen mit einem ähnlichen Spiel. Mich hat das schockiert, aber eigentlich sollte es nicht schockieren. Denn in 2. Petrus 2,2 heißt es, viele werden ihnen in ihrem zügellosen Leben folgen. Dadurch werden sie den Weg der Wahrheit in Verruf bringen. Aus Habgier werden sie versuchen, euch mit Lügengeschichten zu ködern. Das Urteil über sie ist schon längst wirksam und ihr Untergang steht unmittelbar bevor. Diese Geschichte, mir tut das so weh, sowas zu hören und zu sehen. Ich habe das selbst nachgeschaut, also es gibt da die Aufnahmen, könnt ihr euch anschauen, findet ihr auch bei Wikipedia und so weiter. Wie er das Wort der Erkenntnis verkauft hat, und das Wort verkauft kann man ziemlich wörtlich nehmen, denn der hat mit diesen Veranstaltungen und Fernsehaktionen Millionen eingenommen, Spendengelder. Also, es sollte nicht wundern, dass auch entlarvte Irrlehrer Leute haben, die ihnen folgen, wenn wir das lesen. Und dass durch sie der Weg der Wahrheit in Verruf gerät, ist ja logisch. Angeregt durch diesen und andere Irrlehrer wurde der Film Der Scheinheilige gedreht. Weiß nicht, wer den kennt. Die deutsche Film- und Medienbewertung hat diesem Film das Prädikat wertvoll gegeben, was so diese Heilungsprediger so ins Lächerliche zieht. Prädikat wertvoll, okay. Und so wird die Falschheit Einzelner, die sich als evangelikal bezeichnen, die ganze evangelikale Bewegung in den Dreck gezogen. Ja, das, was die meisten Leute da draußen von Jesus denken wird, in den Dreck gezogen. Und wenn die Gabe der Erkenntnis missbraucht oder besser missbräuchlich nachgeahmt wird, dann heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt sie und Gott will sie als gute Gabe uns schenken und dass wir sie gebrauchen. Deswegen Frage, wenn du sie hast, hast du sie immer? Kannst du immer übernatürliche Informationen weitergeben? Kannst du dich in Gottes Datenbank reinhacken und ausplaudern? Nein, Gott ist immer noch Gott. Er ist souverän. Er entscheidet, wann und was er wem offenbart. Aber er will sich auch offenbaren und es ist gut. Es ist gut, wenn wir offen dafür sind. Wenn wir uns nicht abschrecken lassen von den schrecklichen Beispielen, die es eben auch gibt. Ein spannendes, doppeltes Beispiel finden wir in der Bibel in 2. Könige 5. Interessanterweise auch ein Wort der Erkenntnis, was mit Heilung zu tun hat. Naaman, hier Kindergottesdienstbild. Naaman, ein heidnischer Heerführer mit Hautproblemen, kommt zum Propheten Elisa oder Elisha, je nach Übersetzung. Elisha schickt einen Boten zu ihm, der sagt, hier, geh zum Jordan und tauch dich 7-mal unter, dann wirst du geheilt. Der Naaman zeigt ihnen oder denkt sich, nee, lächerlich, mache ich nicht. Dann wird er doch noch überredet von seinen Dienern und sagt, komm, was ist es? Vielleicht klappt es ja doch, macht er dann und tatsächlich, er wird geheilt. Wow. Und dann, jetzt wird es erst richtig interessant, Naaman geht zu dem Propheten und er sagt ihm nicht, wow, du bist ein einmaliger Prophet. Du musst ins Guinness-Buch der Rekorde. Nein, sagt er nicht, sondern er sagt, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Das Wort der Erkenntnis rückt Gott ins Rampenlicht und nicht den Menschen, der es ausgesprochen hat. Das Wort der Erkenntnis rückt Gott ins Rampenlicht und nicht den, der die Gabe hat. Und wer die Gabe hat, der bereichert sich damit nicht selbst. Naaman will ihm als Dank ein Geschenk geben, aber Elisha wehrt rigoros ab. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisha aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versucht ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Wow. Elisha hat es verstanden. Die Gabe soll nicht mir Ruhm und Reichtum bringen, sondern Gott. Gott groß machen, sein Reich bauen. Und weil der Gottesmann so klar ist, versteht Naaman, worum es geht. Wir sehen, für Naaman ist nicht Heilung mehr das Allerwichtigste und Größte. Für ihn ist das nichts im Vergleich dazu, dass er jetzt den lebendigen Gott kennengelernt hat. Nichts damit, Hauptsache gesund. Naaman entscheidet und erklärt in Vers 17, ich will keinen anderen Götter mehr anbeten, nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen. Wow, Jahwe ist der Gott Israels, er ist meine Rettung. Ja, die Heilung ist klasse, aber entscheidend ist meine Verbindung mit Gott. Dass ich mit ihm im Reinen bin. Was für eine geniale Geschichte. Und wie viel können wir aus dieser Geschichte lernen? Und könnten wir aus dieser Geschichte lernen, wenn sie hier vorbei wäre? Aber es kommt noch eine Lektion. Ab Vers 20 lesen wir von Elishas Diener mit dem wunderschönen Namen Gehasi. Gehasi war es. Ja. Also Gehasi sieht, wie Naaman die ganzen schönen Sachen verschenken will und sagt sich, oh, diese ganzen schönen Sachen, eigentlich schade drum. Aber Gehasi geht es nicht darum, Gott alle Ehre zu machen. Er möchte zumindest ein bisschen von diesen schönen Sachen abbekommen. Also rennt er hinter der Naaman-Karawane her, der Naaman sieht ihn von Weitem, zieht die Notbremse und schauen wir einfach nochmal in den Vers 20. Als Naaman schon ein Stück Weg zurückgelegt hatte, dachte sich Gehasi, der Diener Elishas, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont. Er hat nichts von dem angenommen, was dieser mitgebracht hatte. Wow. So gewiss der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm holen. Seht ihr das? Er redet mit sich selbst, er redet hier nicht mit Gott. So gewiss der Herr lebt. Wie bitte? Voll geistlich? Nein, das sind geistliche Fantasien. So gewiss der Herr lebt, das mache ich für Gott. Wie? Nein, du machst das nicht für Gott, du machst das für dich selbst. Also tu um Himmels Willen nicht so, als ginge es dir um Gott. Lass das fromme Gerede sein. So gewiss der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm holen. Also rannte Gehasi dem Naaman hinterher, als Naaman kommen sah, sprang der sofort von seinem Wagen, lief ihm entgegen und fragte, ist alles in Ordnung? Gehasi antwortete, ja, mein Herr schickt mich mit einer Bitte zu dir. Rote Lampe, Achtung, Achtung, fette Lüge. Lassen wir uns nicht auf alternative Wahrheiten ein, nur um unseren Vorteil zu suchen. Gerade sind zwei junge Propheten gekommen von der Gemeinschaft auf dem Gebirge Ephraim. Gib mir doch etwas für sie, einen Barren Silber und zwei kostbare Gewänder. Ja, super. Seht ihr das Leuchten in seinen Augen, als er an diese wertvollen Dinge aus der Schatztruhe denkt? Mein Schatz! Und dann, wenn ich den erst zu Hause habe. Vers 23. Gerade sind die zwei jungen Propheten gekommen von der Gemeinschaft auf dem Gebirge. Naaman antwortete, sei so gut, nimm das Doppelte an Silber. Er drängte es ihm regelrecht auf und tat die doppelte Menge Silber in zwei Beutel. Dazu legte er noch zwei kostbare Kleider und übergab alles an seine beiden Diener. Die trugen es vor Gehasi her. Okay, ja, das ist ein Haufen Zeug. Zwei Leute braucht es, um das ordentlich transportieren zu können. Und jetzt kommt Gehasi wieder ins Bild. Vers 24. Als Gehasi den Hügel Ophel am Stadtrand erreichte, nahm er ihnen die Geschenke ab. Ja, er kommt in die Nähe von zu Hause, da wo auch Elisha ist, sagt, ja Leute, lasst mal anhalten, mal kurz durchschnaufen, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt das letzte Stück, das schaffe ich schon alleine und außerdem lasst doch den lieben Naaman nicht so lange warten, ihr könnt schon mal gehen, den Rest kriege ich das auch alleine getragen. Ja, okay. Er schickte die Männer weg und brachte alles heimlich ins Haus. Geschafft, Ich habe das Silber, ich habe die Kleider in mein Zimmer untergebracht. Bleibt schön hier, meine Sachen, mein Schatz. Der Elisha, der wird es nie mitbekommen, dass ihr hier seid, ihr bei mir. Besser der Realität ins Auge sehen. Denn wie geht's weiter? Er schlendert lässig zu Elisha rein, ganz cool den Grashalm kauend im Mund. Ey, was geht, Alter, Digga? Elisha schaut ihn an. Alles klar mit dir? Als die Männer fort waren, ging er zu seinem Haus, ins Haus und trat vor ihn. Elisha fragte ihn, Gehasi, woher kommst du? Der antwortete, dein Knecht ist nirgends gewesen. Aber Elisha sagt, ich war im Geist dabei. Achtung, Details. Als Naaman vom Wagen sprang und dir entgegenlief. Es war falsch, Silber und Kleider von ihm anzunehmen. Wörtlich, ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen? Unser Auftrag war es, dem Mann zu zeigen, dass Gott gnädig ist. Dass man sich bei ihm nichts kaufen kann und nichts kaufen braucht. Wir sind nicht hier, um uns zu bereichern. Unser einziges Ziel ist es, Gott die Ehre zu geben. Und wir wollen nichts unternehmen, was Verwirrung stiften könnte. Hier ging es um das Herz von Naaman und nicht darum, Geld von ihm zu nehmen, weil wir ihm geholfen haben. Verstehst du, Gehasi, dass du es vergeigt hast? Checkst du, dass ich das weiß, was du gemacht hast? Gehasi hatte sich die ganze Zeit eingeredet, er wird es niemals erfahren. Elisha wird es niemals erfahren. Aber die eine Sache, mit der er nicht gerechnet hat, ist Gott. Der Faktor Gott, den Faktor Gott nicht im Blick zu haben, ist der größte Fehler, den wir überhaupt machen können. Denn es dreht sich doch alles um Gott. Mal ganz abgesehen davon, dass Gehasi wusste, dass er bei einem Propheten wohnt. Und auch sonst kann und wird Gott alles ans Licht bringen, wann und wie und durch wen er möchte. Hier könnten wir jetzt die Geschichte von Hananias und Sapphira einblenden, die Gott betrügen wollten und wo Petrus ein Wort der Erkenntnis bekommt. Apostelgeschichte 5,3. Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herz so breit machen können? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Wort der Erkenntnis. Und Hananias bezahlt einen hohen Preis dafür. Seine Frau Sapphira kurz danach genauso. Gott lässt sich seine Ehre nicht rauben. Oder in Apostelgeschichte 27. Paulus ist auf einem Schiff, was im Sturm ist und große Schwierigkeiten hat. Alle wollen nichts mehr essen und so weiter. Übelste Situation. Und Gott schenkt ihm ein Wort der Erkenntnis. Er macht den Leuten damit Mut. Dieses Wort der Erkenntnis hilft den Leuten zu überleben. Obwohl das Schiff untergeht, kein einziger stirbt. Durch dieses Wort Erkenntnis. Wie cool ist das, was Gott uns da schenkt? Und diese Erkenntnisworte, die gibt es auch heute. Ich könnte euch jetzt noch ein schönes Beispiel aus meiner Heimatgemeinde erzählen. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass wir alle noch wach sind, wenn wir zu Ende kommen und von Herzen zum Schluss sagen, Gott, Heiliger Geist, wenn du mir ein Wort Erkenntnis geben willst, dann will ich es auch weitergeben. Und wenn du mir kein Wort der Erkenntnis gibst, dann will ich auch nicht so tun, als hätte ich eins. Bitte nehmen wir das mit nach Hause. Gott gibt uns gute Gaben. Gott will Gutes tun, eben auch mit Worten der Erkenntnis. Und als abschließende Wort der Erkenntnis von Elisha lesen wir noch den Vers 27. Dafür soll der Aussatz des Naaman auf dich übergehen. Du und deine Nachkommen sollen für immer daran leiden. Da bekam Gehasi Aussatz und wurde weiß wie Schnee. So verließ er Elisha. Die Geschichte wird dann im Kindergottesdienst meistens nicht komplett fertig erzählt. Nee, bei uns wird das bestimmt gut gemacht. Egal. Gehasi musste lernen, man kann Gott nicht, verarschen. Und von da an war seine Erscheinung eine Predigt ohne Worte. Gott ist heilig und er lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. wie viel schöner ist es, direkt auf Gott zu hören und ihm durch unser Vertrauen und unseren Gehorsam Ehre zu geben. Auch mit unserer Bereitschaft, Worte der Weisheit und Erkenntnis weiterzugeben, anzunehmen. Wenn Gott es uns aufträgt, sind wir bereit dafür. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du uns gute Gaben gibst durch deinen Geist. Und es ist spannend, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Gabe zu erkennen, wer sie hat, und dass wir sie einsetzen, dass wir bereit sind, darauf zu hören, wo du uns Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit gibst. Und dass, wenn wir eine Gabe nicht haben, ein anderer sie hat, dass wir nicht das versuchen zu imitieren, unbewusst oder sonst wie. Herr, hilf, dass bei uns dein Name groß ist, dass wir nicht nach Gaben suchen, um uns selbst ins Rampenlicht zu stellen, um uns besser zu fühlen, sondern um dir zu dienen, um dir Freude zu machen und dein Reich mitzubauen. Danke für diesen wunderbaren Schatz, den du uns dadurch schenkst. In Jesu Namen. Amen.